Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Meine Lieben, wir lesen heute einen Ausschnitt aus einer Geschichte von Paulus auf der Überfahrt nach Rom. Sie kamen in ein großes Gewitter, ein gewaltiges Gewitter. Wir lesen davon in Apostelgeschichte Kapitel 27. Sie wollten unbedingt noch nach Italien fahren, die Schiffsleute. Und da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, Vers 9, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe am Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da war großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria getrieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. Bis hierher. Amen. Eine sehr dramatische Geschichte, die noch dramatisch weitergeht. Wir erinnern uns daran, sie liefen dann auf eine Sandbank. Hinten kamen die Wellen weiter ans Schiff, das Schiff zerbrach und die Soldaten wollten alle Gefangenen töten, damit niemand entfliehen konnte. Der Hauptmann wollte aber Paulus retten, bewahren und so gab der Hauptmann den Befehl, dass keinem etwas angetan würde. Diejenigen, die schwimmen konnten, sollten ins Wasser springen, die anderen sollten sich an irgendeinem Teil vom Schiff festhalten und so kamen sie dann zum Land. Die haben Schiffbruch erlitten. Die Leute dort auf der Insel Malta haben sie freundlich aufgenommen. Wir kennen dann, so hoffe ich zumindest, die Geschichte von Paulus, der einen Bündel Reisig aufnehmen will, ein Bündel Holz, und da schoss eine Schlange heraus und biss ihn in den Arm, ins Gelenk. Und obschon diese giftige Schlange zum Tod hätte führen sollen, die Leute warteten darauf, dass er jetzt dann sterben würde, geschah ihm nichts. Er schleuderte sie ins Feuer, aber es geschah ihm nichts. Gott hat ihn bewahrt, hat ihn nicht nur beim Schiffbruch, sondern dann auch bei der Gefahr mit der Schlange bewahrt. Es ist ein sehr reicher Text. Wir wollen einige wichtige Punkte aus dem, was Paulus getan und gesagt hat, miteinander behandeln. Zuallererst versetzen wir uns in die Situation jenes Hauptmanns und jener Schiffsbesatzung. Paulus sagte, das kommt nicht gut, wenn wir jetzt hier losfahren, zu diesem Hafen gehen, den sie im Sinn hatten, sondern diese Fahrt wird nur mit Leid enden, bleibt hier. Und es heißt dann ausdrücklich, der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherr mehr als dem, was Paulus sagte. Was war Paulus von Beruf? Zeltmacher, also nicht wirklich Schiffsherr oder Matrose. Zeltmacher war er und Pharisäer. Er war kein Schiffskundiger, einfach so. Und jetzt rein menschlich überlegt, wem glaubt ein Hauptmann wohl eher? Dem Kapitän und dem Steuermann oder einem Zeltmacher, der erst recht noch Gefangener ist? Wir können natürlich sagen, ja, er hätte dem Paulus glauben sollen. Klar. Aber es ist logisch, vernünftig, dass er den anderen geglaubt hat. Zumal haben es die meisten dazu noch so auch gesagt. Und die Mehrheit hat doch immer recht, oder? Also wenn wir die Situation betrachten, in der der Hauptmann war in diesem Zeitpunkt, können wir verstehen, dass er dem Kapitän und dem Steuermann mehr Glauben geschenkt hat als dem Zeltmacher. Und dennoch, wer hatte schlussendlich recht? Der Zeltmacher Paulus. Paulus, der Diener Gottes. Warum konnte Paulus diesen klaren Blick haben? Warum konnte er diese klare Sicht haben? Oder anders gesagt, warum haben der Steuermann und der Kapitän die Situation falsch eingeschätzt? Das war ja nicht das letzte Mal, wir kommen darauf zurück. Nicht unsere Erfahrung ist es, die uns leiten soll. Nicht unser Wissen und unser Verstand ist es, auf den wir uns stützen sollen, sondern die Leitung durch den Heiligen Geist. Die Leitung durch unseren Herrn selber, durch die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Viele Christen machen genau denselben Fehler wie hier der Hauptmann. Man denkt, das oder jenes ist doch logisch. Man kombiniert und denkt und stützt sich auf den eigenen Verstand oder den Verstand von anderen, stützt sich auf die Erfahrung, was man schon alles erlebt hat und so weiter, statt dass man fragt, was ist der Wille Gottes? Auch in unserem Glaubensleben. Es ist schön und wichtig und gut, wenn wir Geschwister haben mit viel Erfahrung. Geschwister haben, die auch gescheit sind und wir vielleicht selber auch Erfahrung haben oder gescheit sind. Aber wehe, wenn wir uns darauf stützen. Wenn wir auf unserem Lebensweg, auf unserer Schifffahrt, wohin auch immer der Herr uns führt, uns darauf verlassen und stützen, was wir alles wissen, was wir schon alles erlebt haben. Nicht das, was wir schon alles erlebt haben, zeigt uns den rechten Weg, Nicht unser Verstand und unsere menschlichen Überlegungen leiten uns richtig, sondern Jesus Christus selber. Er ist derjenige, der uns auch Fachkompetenz gibt. Er ist derjenige, der dem Zeltmacher Paulus den klaren Blick in Sachen Schifffahrt geben konnte. Das ist genau das, was auch an Pfingsten geschah. Nämlich, die Jünger wurden befähigt, in anderen Sprachen zu sprechen, so dass es die Leute verstanden. Niemand von denen hatte Phrygisch oder Pamphylisch gelernt. Aber plötzlich konnten sie es und die Leute hörten sie in ihren eigenen Sprachen sprechen. Das war aus der Fülle Gottes heraus, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, aus dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und so bekamen sie Kompetenzen, bekamen sie Fähigkeiten, die sie vorher gar nicht hatten. Genauso hier auch der Zeltmacher Paulus bekam die Kompetenz, die Fähigkeit vom Geist Gottes geschenkt, im richtigen Moment die richtige Einschätzung der Situation vorzunehmen. Und die hieß hier, nicht weiterfahren, bleibt hier. Es wird nur mit großem Leid enden. Wir halten fest als ersten Punkt, worauf stützen wir uns? Stützen wir uns auf den Herrn Jesus Christus, auf unsere Gemeinschaft mit ihm? Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten, auch in praktischen Angelegenheiten? Oder stützen wir uns auf das Wissen, das Können, die Vernunft, den Verstand, das Kombinieren, die Erfahrung von uns selber oder von anderen?
Ein Licht auf dem Pfade des Lebens, Herr, brauchen wir heute in der Zeit. O, schenk uns dein Licht auf dem Wege, bis einst in der
kam, wie wir gelesen haben, ein großer Sturm. Und das war ein gewaltiger Sturm. Nämlich so sehr, dass man nicht die Sonne und nicht den Mond und die Sterne sah. Wie lange? Wer weiß das noch, ohne in die Bibel zu schauen? 14 Tage. Stellt euch vor, 14 Tage ein solches Unwetter, weder Sonne noch Mond und ständig Sturm. So Sturm, dass das Schiff einfach hin und her getrieben wurde. das war ein riesiger Sturm. Es kann auch sein, dass in einem Leben oder in einer Gesellschaft ein riesiger Sturm kommt. Wir leben in der Endzeit. Die Endzeit ist nichts anderes als ein riesiger, gewaltiger Sturm. Mit vielen Schwierigkeiten, mit vielen Nöten, mit vielen Leid. Und wir können sagen, natürlich, wie hier auch, wenn die Menschen auf Gott hören würden, auf das Wort Gottes achten würden, dann würde vieles erspart, dann wäre vieles anders. Aber der Abfall der Menschen führt zu viel Leid, zu viel Unrecht. Denken wir an die vielen Terrorakte, Kriege und so weiter, aber auch an das Unrecht, das in unseren Ländern im Alltag geschieht, in Firmen, in Betrieben, von Behörden und so weiter. Vieles genau eine Auswirkung vom Nichthören auf Gottes Wort, vom eigenen Wege gehen, wie hier die Leute. Und Paulus war ein Teil der Schiffsbesatzung. Er war auch im Schiff. Er hat sich nicht einfach abgesondert oder absondern können. Macht ihr, was ihr wollt, mir ist das egal. Wie hat Paulus reagiert? Und das ist unser Thema heute Abend. Wie hat Paulus in dieser großen Not reagiert? Und das zeigt uns auch, wie wir als Mitglieder in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, wo wir mit vielen anderen in unserem Dorf, in unserem Land, im gleichen Schiff, in derselben Situation sind. Wie sollen wir umgehen? Was macht das Christsein aus? Was ist der Unterschied zur Welt? Es heißt hier, da viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Es ist Lukas der Arzt, der hier den Paulus begleitet hatte und der die Apostelgeschichte, wie auch das Lukas-Evangelium, geschrieben hatte. Wir halten hier fest, Vers 20, und merken, es heißt hier, ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängt. Alle wurden bedrängt. Das Ungewitter machte um den Paulus und den Lukas nicht einen Bogen. Die waren auch im Regen. Die waren auch den Winden und Wellen ausgesetzt. Genau gleich wie die anderen. Noch mehr. Es heißt hier sogar, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Wir halten fest, unsere Hoffnung auf Rettung war dahin. Das sagt Lukas. Er sagt nicht, war all die Hoffnung der Schiffsbesatzung, der anderen, der Ungläubigen dahin. Sondern unsere Hoffnung war dahin. Er schließt sich damit ein. Lukas kannte die Schwierigkeit, kannte die Not mitten im Leid jener Zeit, mitten im Leid jener Situation, dass auch er sogar an der Hoffnung versagte, die Hoffnung dahin war. Und dann heißt es, da trat Paulus mitten unter sie und sprach. Plötzlich tritt Paulus auf. Und wir haben gelesen, was er gesagt hat. Paulus tritt auf und spricht. Paulus tritt auf und handelt. Schon das ist bezeichnend. Er hätte doch sagen können und denken können, die sollen jetzt selber fertig werden. Ich glaube an Jesus. Wenn wir jetzt umkommen, ich bin errettet. Die anderen kommen halt in die Hölle. Aber ich freue mich jetzt auf die Ewigkeit, die vor mir liegt, wenn wir jetzt dann untergehen alle. Ich bin errettet. Mir genügt das. Hauptsache, ich und natürlich Lukas, wir sind errettet. Paulus, er trat auf. Dem geht etwas voraus. Er sagt nämlich, diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach. Er berichtet, wie Gott in Gestalt des Engels ihm selber erschienen ist und mit ihm gesprochen hat. Wie das Wort Gottes an ihn persönlich erging. Wie er durch dieses Wort Gottes gestärkt wurde, aufgerichtet wurde. Und das gibt er ihnen nun weiter. Ein ganz wichtiger Punkt. Er wurde gestärkt, selber gestärkt und aufgerichtet vom Herrn. Und das gibt er jetzt auch weiter. Er hätte doch auch sagen können oder sich denken können am Morgen, als der Engel ihm sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Das war es, was der Engel sagte. Der Engel hat dem Paulus nicht gesagt und sagt das bitte den Leuten im Schiff auch. Paulus hätte sagen können, ja, ich habe ja keinen besonderen Auftrag gehabt, das mitzuteilen. Das hat er mir gesagt und ich wurde gestärkt, wunderbar. Ja, die anderen, die haben ja nicht auf mich gehört, die sollen jetzt selber fertig werden. Nein, er wurde selber vom Herrn durch sein Wort gestärkt und gibt diese Stärkung weiter und sagt den Leuten, seid unverzagt, es gibt Hoffnung, es gibt Heil, es gibt Erlösung, es gibt Hilfe. Es ist ganz entscheidend, gerade auch in der Endzeit, gerade auch in schwierigen Lebenslagen. Und die Zeiten werden noch schwieriger werden. Wir wissen noch nicht, was alles auf uns zukommen wird. Wir sehen ganz gefährliche Anzeichen im Moment auch in der Welt. Vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass wir fast mitten in Europa kurz vor einem großen Krieg stehen. Mit der Ukraine und Russland. Und ein Weltkrieg ist so nahe wie schon lange nicht mehr. Niemand hätte das für möglich gehalten. Niemand hätte für möglich gehalten, dass eine ganze Terrororganisation plötzlich einen islamistischen Staat ausruft. Und interessanterweise, Zehntausende von Leuten folgen denen nach, sind Kämpfer und verfügen über Geld und über modernste Waffen und sind eine echte Bedrohung. Und das ist erst der Anfang. Wir leben mitten in dieser Zeit, sind mitten im selben Boot, wie die Welt auch. Was machen wir? Das geht uns nichts an. Wir warten, bis Jesus wiederkommt und wir sind dann weg. Was machen wir? Was machte Paulus? Zuerst ließ er sich vom Herrn durch sein Wort stärken. Er pflegte tiefe Gemeinschaft mit seinem Erlöser. Und wurde gestärkt, aufgerichtet, ermutigt. Das ist ein wichtiger Punkt für uns auch, dass wir uns selber stärken lassen, aufrichten lassen, ermutigen lassen durch Jesus Christus. Tiefe Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und er spricht durch sein Wort zu uns. Er rüstet uns aus. Ging das alles an Paulus spurlos vorbei? Hatte Paulus völlig Mut und Hoffnung und dachte, ja, ich stehe fest im Glauben, kein Problem, was können mir die Wellen anhaben? Hatte Paulus diese Einstellung oder was wissen wir etwas über seinen Zustand in jenen Tagen? Wir lesen es. Was sagte der Engel dem Paulus? Als erstes, fürchte dich nicht. Offensichtlich hatte Paulus nötig, dass Gott ihm sagte, fürchte dich nicht. Denn Gott sagt keine unnützen Wörter. Jedes Wort hat Gewicht und ist genau das, was wir brauchen. Und wenn der Engel Gottes dem Paulus sagt, fürchte dich nicht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass auch Paulus in Gefahr war, sich zu fürchten, zu verzagen. Wie wir vorher gelesen haben, die Hoffnung von ihnen allen auf Rettung entschwand. Der Herr will uns zuerst durch sein Wort aufrichten, stärken, dass wir furchtlos sind, mitten in einer schwierigen Zeit, mitten in der Endzeit, furchtlos sind. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Nicht zu fürchten vor den Drohungen, nicht zu fürchten vor der Zukunft, nicht zu fürchten vor den Gefahren. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Weil der Herr durch sein Wort zu uns spricht und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Hab keine Angst, Jesaja, ich habe dich erlöst. Dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht.
Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung liegt. als lässt er mich allein. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen. Niemals lässt er mich allein. Lilien mögen welken, Rosenduft verwehen, Sonne sich verdunkeln, dennoch bleibt es stehen. Jesus, meine Wonne, er mein Sonnenschein, wird mich nie verlassen, er lässt mich nimmer allein. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Ist der Pfad auch dunkel, droht man übel mir, hör ich ihn doch sagen, Kind, ich bin bei dir. Droben werd ich schauen, Jesu Angesicht. Jubelnd wird's dann tönen, nein, er verließ mich hier nicht. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein.
Und gestärkt davon tritt nun Paulus auf. Und ich wiederhole nochmals, ohne dass er einen ausdrücklichen Auftrag gehabt hätte vom Herrn. Warum macht er es dann trotzdem? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Er hatte den permanenten, den ständigen Auftrag vom Herrn bekommen, die frohe Botschaft weiterzugeben. Und was ist das anderes als eine frohe Botschaft mitten auf einem Schiff, das kurz vor dem Kentern steht? Was ist das anders als eine frohe Botschaft zu verkündigen? Es gibt Rettung. Was ist das anders als eine frohe Botschaft mitten in einer Welt, die vor dem Abgrund steht, die kurz vor Schiffbruch steht, zu verkündigen, hallo Leute, es gibt Rettung. Es gibt Heil. Es gibt Erlösung. Seid getrost, seid unverzagt. Je mehr wir in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn stehen, je mehr wir voll sind, gestärkt von seinem Wort, gestärkt und erfüllt von seiner Liebe, gehört haben, fürchte dich nicht, und erlebt haben, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, dass wir vom Herrn ausgerüstet sind, desto mehr treten auch wir auf, wie hier Paulus, und verkündigen, es gibt Rettung. Seid unverzagt. Freut euch. Habt Mut. Habt Hoffnung. Es gibt Heil. Wir verkündigen dieser Welt die frohe Botschaft. Und da brauchen wir nicht den speziellen Auftrag, jetzt gehst du zum Nachbarn und gibst ihm ein Traktat weiter. Vielleicht können wir da jahrelang warten und hören immer noch nicht die Stimme Gottes, die sagt, und jetzt gehst du. Aber vielleicht wird der Herr uns mal zur Rechenschaft ziehen und sagen, hey, ich habe dich gestärkt. Ich habe dich aufgerichtet durch mein Wort. Du hast den Missionsauftrag schon so und so viel Mal gelesen in der Bibel. Du hast gesehen, wie die Familie deines Nachbarns in größter Schwierigkeit ist. Und bist nicht hingegangen und hast gesagt, sei unverzagt. Bist nicht hingegangen und hast gesagt, es gibt Hoffnung. Und hast die frohe Botschaft nicht gebracht. Paulus trat auf und sprach. Wie redete er? Liebe Männer, beginnt er. Er sagt nicht, hey Leute, oder hallo alle zusammen, sondern er sagt, liebe Männer. Das war auch damals nicht eine so einfach gebräuchliche Anrede. Aber er drückt damit aus, was sein Beweggrund ist, dass er jetzt aufsteht. Was sein Beweggrund ist, um zu ihnen zu sprechen, weil er sie lieb hat. Weil sie für ihn wichtig sind. Schon in der Anrede erweist er und zeigt er den Menschen die Liebe, die ihn treibt. Die Liebe Christi, die Liebe Gottes drängt uns. Drängt uns die Liebe Gottes zu unseren Mitmenschen? Sie anzusprechen, ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen, sie zu bringen? Und dann sagt Paulus, man hätte auf mich hören sollen, aber ihr Dummköpfe habt es nicht gemacht. Da habt ihr nun den Mist. Ihr werdet alle jämmerlich versaufen. Nein. Was sagt er? Er sagte, liebe Männer, ihr hättet auf mich hören sollen, aber seid unverzagt. Seid unverzagt. Er sagte, er nahm Bezug darauf, ja, ich habe euch gesagt, die Schifffahrt wird in großem Leid enden. Das ist richtig. Ihr hättet auf mich hören sollen. Aber nachher fertig. Er macht nicht weiter Vorwürfe. Und er verkündet nicht mehr das Gericht den Leuten, sondern sagt, seid unverzagt. Manchmal haben wir als Christen die irrige Ansicht, wir müssten den Leuten einfach das Gericht verkünden. Viele Leute sind so tief im Sumpf, stehen kurz vor dem Kentern ihres Lebensschiffs, dass sie genau merken, dass es nicht mehr weitergeht. Vielleicht waren sie gegen außen noch eine gute Fassade und innen sind sie kurz vor dem Zusammenbruch. Denen müssen wir nicht noch eines draufgeben. Und Gericht und alles verkündigen, sondern ihnen vielmehr sagen, ja, es wäre richtig gewesen und wichtig gewesen, auf Gottes Wort zu hören. Aber nun, seid unverzagt. Richtet euer Leben neu aus. Was haben sie gemacht in Zukunft? Von nun an, sie begannen auf Paulus zu hören. Sie begannen auf das zu hören, was Paulus autorisiert und bestätigt durch den Herrn gesagt hatte. Sie haben also eine Umkehr vollzogen. Vorher hörten sie auf den Steuermann und den Kapitän und nun begannen sie auf Paulus zu hören, der ihnen sagte, ich spreche zu euch. Der Engel des Gottes, dem ich diene, ist mir erschienen. Lasst uns nicht der Welt, die wohlverstanden gerichtsreif ist, klar, aber lasst uns nicht dieser Welt einfach sie mit Vorwürfen überschütten, sondern ihnen die frohe Botschaft bringen, die Botschaft der Erlösung, die Botschaft des Heils, die Botschaft, dass es Hoffnung gibt. Das ist unsere Botschaft. Natürlich gibt es auch die andere Seite, wo gesagt wird, oh, glaube einfach an Jesus, er ist dein treuster Freund, er hat dich lieb und ist alles dann in Butter. Und wenn du halt nicht glaubst, ja, dann halt nicht. Aber mit Jesus ist es cooler. Das ist nicht die Meinung. Das ist ein verkürztes, auch ein falsches Evangelium. Aber einem Menschen, der zutiefst in Not ist, einem Menschen, der in seinen Problemen erstickt, dem müssen wir nicht noch eines draufgeben. Jesus hat ganz scharf gesprochen zu den Pharisäern, zu den Selbstgerechten. Denen hat er das Gericht verkündet. Und den Zöllnern und Sündern? Hat er die noch weiter runtergedrückt? Diejenigen, die in aufrichtiger Buße zu ihm gekommen sind? Nein. Einem Zachäus hat er nicht gesagt, du wirst unter das Gericht Gottes fallen. Sondern er hat ihm gesagt, heute will ich in dein Haus kommen. Das ist unsere Botschaft, meine Lieben. Deshalb sagt auch Paulus, seid unverzagt. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Und er sagt dann, warum er diese frohe Botschaft, diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft der Gewissheit ihnen sagen konnte. Gegründet auf Gottes Wort. Auf wen oder was gründen wir uns? Gründen wir uns darauf, oh, ich habe so ein wohliges Gefühl. Mir ist es so warm ums Herz und deshalb sage ich es euch. Und ich bin einfach so bewegt. Alle können bewegt sein. In vielen Sekten trifft man es an, dass man bewegt ist. Auch in fernöstlichen Religionen wird man bewegt. Das ist nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass unsere Botschaft und unser Zuspruch, es gibt Hoffnung, es gibt Heil, gegründet ist auf Gottes Wort. Gegründet auf das, was der Herr selber sagt. Gegründet auf das Wort Gottes, das wir persönlich auch gehört und erlebt haben. Darum, liebe Männer, seid unverzagt. Denn ich glaube Gott, es wird so geschehen. Darum, weil der Herr so spricht, weil der Herr zu seinem Wort hält, weil der Herr steht zu dem, was er sagt. Darum, liebe Männer, seid unverzagt.
Sei nicht verzagt, was auch geschieht. Gott wird behüten dich. Traue der Liebe, die dich zieht. Gott wird behüten dich. Was kommen mag, er wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Wenn er den Not am Herzen zählt, Gott wird behüten dich. Wenn Sorge dein Gemüt beschwert, Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Von Tag zu Tag, was kommen wird.
Paulus Er hätte doch auch beten können, Herr, bitte nimm mich von hier. Stellt euch vor, was das gewesen wäre, wenn plötzlich vom Himmel, wie bei Elia, ein feuriger Wagen, feurige Rosse gekommen wären und Paulus so mitten aus dem Gewitter heraus getragen hätte. Das wäre was gewesen. Ne? Hätte Paulus dann vom feurigen Wagen aus aufs Schiff runterschreien können, ihr hättet halt auf mich hören sollen. Das wünschten wir uns. Ne? Dass der Herr so mächtig eingreift, ein Wunder tut und uns schnell mal aus der Schwierigkeit rausnimmt. Die anderen sollen ruhig drinbleiben. Oder wäre es nicht auch ganz elegant gewesen, wenn der Geist Gottes den Paulus entrückt hätte? Das kann Gott. Wir erinnern uns an die Geschichte von Philippus. Plötzlich war Philippus weg. Also hätte problemlos der Geist Gottes den Paulus entrücken können. Einfach vom Schiff wegnehmen. Paulus wäre raus gewesen aus dieser schlimmen Situation. Oder das mit dem auf dem Wasser gehen. Da gibt es ja auch eine gewisse Erfahrung dazu. Hätte doch auch Paulus sagen können, beten können, Herr, lass mich jetzt auf dem Wasser gehen. Nein. Was geschah mit Paulus? Auch er war in der Nacht, im Sturm, sah keine Sonne, sah keine Sterne. Auch er war mittendrin und noch schlimmer. Auch Paulus erlebte Schiffbruch. Auch er wurde nass. Auch er musste entweder schwimmen oder sich an einem Stück vom Schiff festhalten. Stellt euch vor, was für eine Macht, was für eine Wucht und Gewalt das war, als das Schiff vorne in der Sandbank feststeckte und hinten die Kraft der Wellen den Schiffsrumpf zerschmetterten. Und das mussten die Leute jetzt machen. Ins Wasser springen. In diese Wellen, das waren nicht so ein klein wenig Wellen. Wellen, die die Wucht hatten zu zerschmettern, ein Schiff zu zerschmettern. Und die Leute mussten in dieses Wasser rein. Auch Paulus. Muss das sein? Wären die anderen Varianten nicht besser gewesen? Hätte Paulus nicht vielleicht vollmächtiger beten müssen und sagen, Herr, nimm mich von hier weg. Paulus hatte das Wort Gottes gehört, fürchte dich nicht. Und das genügte ihm. Paulus wollte nicht seine eigenen Wünsche verwirklichen. Er wollte auch nicht einer schwierigen Situation entweichen. Er wollte nicht den Weg des geringsten Widerstandes einschlagen. So im Sinn, was mit den anderen geschieht, ist mir egal, ich bin dann weg. Nein, Paulus war bereit, jetzt sage ich etwas Schwieriges, Paulus war bereit, zusammen mit der Welt dort auf dem Schiff in der Not zu verharren und dort zu bleiben. Und warum? Er hatte die Möglichkeit, diesen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Er hatte die Möglichkeit, für sie ein lebendiger Zeuge Jesu Christi zu sein. Und das hat die Menschen verändert. Wir sehen das ganz deutlich, ganz klar. Ich komme gerade darauf zurück. Vielleicht sind wir in einer schwierigen Situation. Vielleicht kommen wir in schwierige Lebenslagen. Wie leicht ist es dann zu beten, Herr, nimm das weg von mir. Aber vielleicht ist es gerade der Wille Gottes, dass wir in so schwierigen Lebenslagen sind, dass wir die anderen Menschen, die auch in schwierigen Lebenslagen sind, mit dem Evangelium erreichen können und ihnen zeigen können, es sind nicht die Umstände, es ist nicht die Situation, die es ausmacht, ob wir glücklich sind oder nicht, ob wir zuversichtlich sind oder nicht, sondern es ist unser Glaube an Jesus Christus. Ich glaube Gott, es wird so geschehen. Das Festhalten an Gottes Wort. Es wird häufig die von der Bibel her so nicht begründbare Meinung vertreten, ja, die Gemeinde Gottes, die wird dann schnell entrückt vor der großen Trübsal und dann sind wir weg. Dann sollen die anderen selber fertig werden. Die können dann leiden und machen, was auch immer. Wir sind dann weg. Praktisch. Die Bibel zeigt uns ganz klar, die Zeit der Trübsal wird verkürzt um der Auserwählten willen. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass wir auch in der Endzeit einen Auftrag haben. Den Auftrag, den Menschen die Botschaft der Hoffnung und des Friedens die Botschaft des Lebens zu bringen. Sind wir dazu bereit? Bereit, auch auszuharren? Bereit, auch die Schwierigkeiten zu tragen? Um zu zeigen, was der Unterschied ist? Er sprach sie nochmals an, liebe Männer, und sagte nochmals, seid unverzagt, doppelt genäht. Seid unverzagt. Es war sein Anliegen und sein Wunsch, dass sie unverzagt waren. Genau gleich wie beim Kerkermeister in Philippi. Es war sein Anliegen, dass er das Leben hatte. Es war sein Anliegen, dass er gerettet wurde. Es war sein Anliegen, dass diese Leute hier gerettet wurden. Ist es unser Herzensanliegen, dass die Leute in unserer Umgebung gerettet werden? Ist es unser Herzensanliegen, dass die Leute, mit denen wir zu tun haben, das Evangelium vernehmen? Setzen wir uns ein, dass Menschen mit der frohen Botschaft erreicht werden? Und sind wir bereit, auch dafür aufzustehen? Uns dafür zu exponieren? Nicht einfach ein 0815-Christ zu sein, sondern die frohe Botschaft mutig zu bezeugen? Wäre doch auch ganz elegant gewesen, wenn jetzt Paulus gebetet hätte, nach dem Vorbild von Jesus, und der Sturm hätte sich gelegt. Ihr seht, es gibt ganz viele Ideen, die man hätte haben können, wie diese Geschichte anders verläuft. Ja, hat Paulus zu wenig Vollmacht gehabt? Schließlich hat doch Jesus gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Hat Paulus zu wenig Vollmacht gehabt? Oder war er einfach ein zu schlechter Beter? Wenn er gebetet hätte und gesagt hätte, Herr, jetzt, es soll still werden, der Sturm soll verstummen, dann hätte weder er nass werden müssen, noch die Leute. Nein. Warum hat er es nicht gemacht? Da hat er in der Tat keinen Auftrag vom Herrn. Vielleicht sein eigenes Fleisch. Von Natur aus wäre es bequemer gewesen, nicht Schiffbruch zu erleiden. Aber er tat den Willen Gottes. Und er tat nichts aus sich selber heraus. Auch nicht bezüglich des Gebetes. Er betete. Wir sehen und wir lesen, dass er betete. Aber er betete nicht eigensinnig. Wie viele eigensinnige Gebete gibt es heute, wo Menschen den Herrn um etwas bitten, nur um eine Schwierigkeit zu entfliehen. Den Herrn um etwas bitten und sich auf die Vollmacht stützen, die uns gegeben ist und sagen, ja, und ich glaube, nur weil sie den Weg des geringeren Widerstandes wählen möchten. Vielleicht geht es durch Prüfungen. Vielleicht ist der Wille Gottes, dass es durch Lebensgefahr geht. Paulus wurde nachher von der Schlange gebissen. Er ist nicht gestorben. Aber meint ihr, hat Paulus das nicht gespürt? Er hatte nicht vorher irgendwo eine Betäubungsspritze oder etwas gehabt, dass er dann nicht mehr spürte, wie die Schlange zubiss. Der hat es sicher gespürt. Wie sehr hoffen wir manchmal, sehen wir uns manchmal danach, und sind auch unsere Gebete so ausgerichtet, dass wir möglichst wenig Schmerzen, möglichst wenig Schwierigkeiten, möglichst wenig Probleme haben. Und stützen uns dabei fälschlicherweise auf eine Vollmacht und auf unseren Glauben. Wie betete Jesus? Ja, du kannst diesen Kelch von mir nehmen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus ähnliche werden bedeutet, auch diese Haltung zu haben, auch in der Schwierigkeit, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann zeigt der Herr uns und gibt er uns die Kraft, im richtigen Moment zu reden, im richtigen Moment zu beten und auch das Richtige zu tun.
Jesu, mein Herz und mein Leben, seien dir ewig. Kindlich ergeben, folge durch Freude. wir in Stürmen und Kämpfen nimmer der Friede gebricht. Halte mich frei von Sünden, ziehe mich näher zu dir. Lass es mich
klaren Blick, den Paulus hatte, den sehen wir in den folgenden Versen dann. Es gab dort ja gerade nochmals eine sehr kritische Situation. Die Schiffsleute ließen die Anker hinten runter und dann gaben sie vor, sie wollten vorne auch noch die Anker runter tun, weil sie merkten, sie trieben auf eine Sandbank zu. Es wurde immer seichter, das Wasser. Also die Anker hinten runter. Und dann sagten sie, und jetzt gehen wir nach vorne und wollen auch noch die Anker runterlassen. Dabei wollten sie das Beiboot ins Wasser lassen und abhauen. Der Hauptmann hat das nicht gemerkt. Die Soldaten haben das nicht gemerkt. Die haben das clever gemacht. Die ließen sich täuschen noch. Wer war derjenige, der sagte, wenn ihr zulässt, dass die runtergehen, dann kann es nicht gut enden. Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Das war Paulus, der das sagte. Offensichtlich hat der Hauptmann, haben die Soldaten sich täuschen lassen. Paulus hatte den klaren Blick. Mitten im Sturm. Er hatte den Blick über das, was dahinter steckt. Die Leute täuschten ja. Die Schiffsleute gaben vor, sie wollen vorne die Anker runterlassen. Dabei hatten sie im Sinn, das Beiboot runterzulassen. Hätten die Soldaten das durchschaut und der Hauptmann hätte das durchschaut, hätten sie das nicht zugelassen. Aber sie haben es nicht durchschaut. Paulus musste sie darauf aufmerksam machen. Sagen, Achtung, lass das nicht zu. Und sie hörten, jetzt hörten sie auf sein Wort. Wir halten fest, Paulus mitten im Sturm, er hatte einen klaren Blick. Mitten in äußerster Lebenskrisen, in großer Schwierigkeit, in Gefahren, der Herr schenkt uns als Kinder Gottes, als Menschen, die auf das Wort Gottes gegründet sind, die uns sich vom Heiligen Geist leiten lassen, der Herr schenkt uns den klaren Blick. Schenkt, dass wir klar unterscheiden können und erkennen können, wo die Gefahren sind, erkennen können, wo die Probleme herkommen. Und auch richtig handeln und reden. Als es anfing, hell zu werden, da meldete sich Paulus wieder zu Wort. Nämlich, Paulus ermahnte sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Als es anfing, hell zu werden, es war der 14. Tag, war es da schön, still, das Meer? Es war immer noch stürmisch. Wir merken hier ein Problem. Die äußere Situation, nach dem, was Paulus gesagt hat, hat sich keinen Deut geändert. Die äußere Situation hat sich nicht geändert. Paulus hat zwar gesprochen, hat das Wort Gottes verkündet, aber scheinbar hat es keine mitfolgenden Zeichen gehabt, wie zum Beispiel keinen Sturm mehr. Die Schiffsleute haben nicht dem Paulus geglaubt, weil es keinen Sturm mehr gab. Weil der Paulus vollmächtig gebetet hat und dann wurde es ruhig. Sondern sie haben seinem Wort geglaubt, dass er ihnen im Auftrag Gottes, das heißt gestützt auf Gottes Wort, verkündet hat. 276 Leute waren an Bord, ziemlich viele, zu denen Paulus gesprochen hat. Wir sehen, Paulus hatte offensichtlich eine so starke Ausstrahlung und eine so starke Überzeugung, dass die mit allen Wassern gewaschenen Seeleute, dass die Soldaten und alle sich überzeugen ließen von Paulus, ihre Haltung zu ändern, ihre Einstellung, ihr Verhalten zu ändern. Worauf stützte sich Paulus? Er hat ihnen das natürlich alles gut erklärt. Er hat da schnell mal in aller Eile seinen Beamer aufgebaut, die PowerPoint-Präsentation gestartet und dann hat es funktioniert. Dann konnten sie es ja schön visuell sehen. Nein, 276 Leute. Zum Glück hatte er große, bei diesem Lärm vom Sturm ringsherum, große Verstärkerboxen, mit denen er gut sprechen konnte. Solche Mikrofone hier. Paulus hatte keine Hilfsmittel. Keine technischen Hilfsmittel. Nur das Wort. Nur das Wort und seine Ausstrahlung. Weil er selber erlebt hatte. Selber, dass die Kraft des Wortes Gottes erfahren hatte. Wir meinen manchmal, wir brauchen so viel Hilfsmittel, so viel Technik, so viel dies und jenes und alles, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Was wir brauchen zuallererst, ist ein Herz, das von Jesus Christus erfüllt ist. Ein Herz, das voll ist von ihm. Ein Herz, das von der Liebe Gottes erfüllt ist. Das brauchen wir. Und eine große Not in der heutigen Zeit ist auch bei Evangelisationen und Veranstaltungen, man stützt sich auf dies und jenes, man stützt sich auf Konzepte, man stützt sich auf Strategien und immer wieder kommt eine andere. Man stützt sich auf dieses oder jenes an Programmen, statt dass man sich auf Gottes Wort stützt und das Wirken Gottes. Ich brauche nicht viele Hilfsmittel, aber ich brauche ein Herz, das voll ist von der Liebe Jesu Christi. Und wenn der Herr dann noch Hilfsmittel schenkt, umso schöner. Wenn der Herr mir noch Traktate in die Hand gibt, umso herrlicher, dass ich die verbreiten kann. Aber zuallererst brauche ich ein Herz, das voll ist von der Liebe. Paulus hatte es. Paulus war selber überzeugt und in dieser Überzeugung und Vollmacht und Kraft, gegründet auf Gottes Wort, konnte er aufstehen. Und er sagte nun, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Spannend bei der ganzen Sache ist, niemand hat ihm widersprochen. Niemand hat gesagt, was soll der? Was fällt ihm ein? Wieso spricht er da? Die Leute waren so tief unten, sie hatten keine Antworten mehr. Die Leute waren so tief unten, sie konnten keine guten Ratschläge mehr erteilen. Paulus war der Einzige, der eine Lösung zeigte. Eine Lösung, die sie an Paulus selber sahen. Stellt euch vor, als Paulus auftrat und sagte, der Herr hat zu mir gesprochen. Es verging ja ein Tag, bis sie dann zu essen begannen. Haben die wohl Paulus beobachtet oder nicht? Natürlich haben die schon vorher gewusst, was das für einer ist. Der wird angeklagt, weil er Jesus nachfolgt. Klar. Aber jetzt erst recht, als er sich öffentlich präsentiert hatte. Jetzt erst recht haben die auf ihn geschaut. Und sie haben seinen Wandel gesehen. Das ist das Problem, warum sich viele Christen nicht getrauen, zu sagen, dass sie Christen sind. Man könnte ja unseren Wandel betrachten. Und das sieht dann plötzlich etwas anders aus. Wenn es überhaupt keinen Unterschied ist zur Welt. Wir regen uns genau gleich auf wie die Welt, wir sind genau gleich entmutigt wie die Welt, sind genau gleich wie die Welt. Paulus war hier nicht gleich wie die Welt. Nein, er hatte eine Antwort auf die brennendste Frage, was ist zu tun jetzt? Er konnte eine Lösung zeigen. Und auch hier, warum hat er das gemacht? Er sagte ihnen, ihr habt schon so lange nichts gegessen. Kommt, esst, das dient zu eurer Rettung. Jetzt denkt er nur ans Essen. Warum denkt Paulus jetzt ans Essen? Paulus dachte ans Essen, weil es ihm ein Anliegen war, dass die Leute auch körperlich gestärkt wurden. Dass sie auch körperlich ausgerüstet wurden. Wir sehen hier, der Herr schaut auf unser Innerstes. Unser Herz ist ihm ein Anliegen. Aber der Herr, unser lebendiger Heiland, kümmert sich auch um unseren Körper. Er weiß, was wir brauchen. Wie Jesus sagte, derjenige, der die Lilien kleidet, derjenige, der den Vögeln zu essen gibt, sollte der euch etwa vergessen? Er kümmert sich um uns. Er sorgt für uns im richtigen Moment für das Richtige. Und das bewirkt, wenn wir das erleben, dass auch wir umeinander besorgt sind. Dass es auch uns untereinander ein Anliegen ist, dass es uns gut geht. Das heißt, dass wir uns innerlich und äußerlich wohl fühlen können. Für Paulus bedeutete das die Aufforderung, esst jetzt. Ihr könnt einen längeren Exkurs noch machen, ich möchte ihn nur antippen, aber nicht vertiefen. Die ganze Schiffsbesatzung hier hat eine Essstörung. Eindeutig, die haben lange Zeit nichts mehr gegessen. Sorgen können Essstörungen machen. Bei den einen die Essstörung, dass man zu viel isst, bei den anderen die Essstörung, dass man zu wenig isst oder beides kombiniert. Und das kann krank machen. Der Herr berührt uns. Der Herr will, dass wir heil sind. Und Paulus fordert die Leute auf, esst. Nehmt etwas zu euch.
Herz, lass dein Sorgen sein, Sorgen schafft Angst und Pein, Sorgen schafft Angst und Pein und fromm doch nicht. Traue auf Gott, den Herrn, sein Hilf ist dir nicht fern. Gott schlummert nicht, Gott schlummert nicht. Sieh nur die Lilien an, wer hat sie angetan, wer hat sie angetan mit solcher Zier? Gott webt zu aller Zeit ihnen das Feierkleid. Webt es auch dir, webt es auch dir. Nimm doch die Vöglein wahr, die aller Sorgen wahr, die aller Sorgen wahr so fröhlich sind. Gott nährt sie spät und früh, bist du nicht mehr als sie. Nicht Gottes Kind, nicht Gottes Kind. Gottes Kind hörst du nicht, wieso vernehmlich spricht, wieso vernehmlich spricht dein Jesus Christ. Herz, lass dein Sorgen sein, trachte nach dem allein, was droben ist, was droben ist.
Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes. Wir halten fest, er fing an zu essen. Er ging mit dem guten Beispiel voraus. Er machte den ersten Schritt. Er sagte nicht jetzt so Freiwillige vor, wer greift zu? Sondern er fing an zu essen. Und bevor er zu essen anfing, er nahm das Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Diese Formulierung haben wir verschiedene Male schon gelesen in der Bibel. Denken wir an die Speisung der 5000, an die Speisung der 4000. Denken wir ans Abendmahl. Jesus Christus, er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Paulus teilt hier das Brot aus. Auch dies ein Bild dafür, dass auch wir berufen sind, das Brot auszuteilen. Das Brot des Lebens. Wir wollen den folgenden Punkt noch festhalten. Paulus nahm das Brot und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Klein wie groß. Er dankte Gott vor ihnen allen. Wisst ihr auch, dass es zum Beispiel in Gaststätten und in McDonalds und so weiter keine Christen gibt. Nirgends, praktisch. Wisst ihr warum? Oder habt ihr schon irgendwann mal, oder wann das letzte Mal, in einer Gaststätte, irgendwo, oder in einer Firmenkantine, oder in einem McDonalds, Leute gesehen, die gebetet haben vor dem Essen, die vor dem Hamburger gebetet haben? Das kommt vor, aber sehr selten. Es gibt eine elegante Lösung. Man zum Beispiel nimmt die Serviette, tut sie etwas so zurecht, schließt schnell die Augen und betet kurz und dann ist vorbei. Man hat gebetet, man hat die Pflicht gemacht, getan und niemand hat es gemerkt. Praktisch. Stellt euch vor, wenn plötzlich da in der Mensa der Schule gefragt werden würde, was machst du da? Wieso betest du? Oder gekichert wird, der Fromme da. Macht man doch nicht, oder sollte man doch nicht. Am besten ganz schön still sein, dass es niemand merkt. Man hat die Pflicht getan und man fällt nicht auf. Was machte Paulus? Er dankte Gott vor ihnen allen. Haben die es gemerkt oder nicht? Ja, und wie haben die es gemerkt? Vor ihnen allen sichtbar. Paulus hat keine Show abgezogen. Er war nicht Showmaster und hat da jetzt groß ein Gebet zelebriert. Nein, nein. Sondern von ganzem Herzen gedankt. Vor ihnen allen, so dass es alle hören konnten. Er hatte den Mut zu bekennen. Wie vielen Christen fehlt der Mut? Mehr und mehr in unseren Tagen, auch in unseren Ländern, finden wir sehr überzeugte, bis hin zu Militanten, auf jeden Fall aber fundamentalistischen Moslems, die teilweise bis hin zur Vollverschleierung oder Teilverschleierung durch die Straßen spazieren. Vor kurzem im Spital, im großen Spital hier in Aarau, sah ich auf einer Wiese eine Gruppe Moslem, wie sie ihren Teppich ausgerollt haben und niedergekniet waren. Ich habe noch nie einen Christen knien sehen zum Gebet vor dem Spital. Würde uns nicht so schnell einfallen. Die Leute machen das und haben einen falschen Glauben. Ein Glauben, der in Versklavung führt, in Gebundenheiten führt. Wir haben den lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen und bald wiederkommenden. Und wir getrauen uns nicht einmal, ein Tischgebet zu machen. Oder wenn wir Besuch haben, genieren wir uns, dem Besuch zu sagen, ja, bei uns betet man. Genieren uns, dass sichtbar wird, dass wir in der Bibel lesen. Man versucht, das zu verstecken. Ich erinnere mich gut, als ich Kind war, in einem Schullager. Natürlich wurde ich da von den Klassenkameraden am Morgen gefragt, ja, warum liest du immer in der Bibel? Natürlich. Aber wäre die Lösung gewesen, mich unter der Bettdecke zu verkriechen und so, dass es niemand sieht, etwas in der Bibel zu lesen? Wie etwas, das verboten ist, wie das Handy, das man nicht hätte mitnehmen dürfen? Gab es damals noch nicht Handys. Aber Paulus bezeugte den Herrn klar. Er dankte dafür vor ihnen allen. Und wir? Getrauen wir uns, im Alltag unseren Glauben zu leben? Im Alltag zu bezeugen, durch unseren Wandel, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Nicht mit Groß-Tamtam, nicht mit Show, sondern weil wir den Herrn lieben. Sondern weil er uns stärkt und zu uns spricht durch sein Wort. Sind wir freudige Zeugen für den Herrn? Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ein ernstes Wort. Wie häufig bekennen wir den Herrn nicht vor den Menschen? Da ist nicht nur gemeint, ein Traktat weiterzugeben. Da ist auch gemeint, das ganz praktische Handeln zum Beispiel zum Tischgebet oder zum Gebet, bevor wir essen. Tun wir das? Sind wir bereit, dort, wo der Herr uns hingestellt hat, seine Zeugen zu sein? Die wenigsten von uns, so nehme ich mal an, werden in die Situation kommen wie Paulus, dass wir Schiffbruch erleben. Hoffentlich auf jeden Fall nicht. Ich wünsche es niemandem von uns. Aber wir alle kommen in Situationen, wo wir wie Paulus die Möglichkeit haben, Menschen zu ermutigen, Menschen zu stärken, Menschen aufzurichten und zu sagen, sei getrost, sei unverzagt, es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Wir alle haben Situationen, Möglichkeiten, wo wir vor die Entscheidung gestellt sind. Ziehen wir uns zurück, lassen wir die Welt ins Verderben eilen und kümmern uns einen Deutschtraum? Wenn nur wir entrückt werden, wenn nur wir gerettet sind? Oder dass wir gestärkt durch Gottes Wort, ausgerüstet in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes, den Menschen die gute Nachricht, die frohe Botschaft verkündigen und sagen, es gibt Hoffnung für diese Zeit und es gibt Hoffnung für die Ewigkeit in Jesus Christus, unserem Herrn. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank, dass du unser Erlöser, unser Herr bist. Und egal, in welcher Situation wir sind, egal, was auf uns zukommt, du bist da. Bitte, Herr, lass uns bereit sein, jeden Weg mit dir zu gehen. Nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern den Weg, den du uns führst. Danke, Herr, dass du Gebete erhörst, aber bitte lass uns nach deinem Willen beten. Nicht nach unserem eigenen Willen, sondern so, wie du es haben möchtest. Danke, Herr, dass du auch ganz praktisch eingreifen kannst und helfen kannst. Aber bitte, lass uns auf dich ausgerichtet sein und bleiben, auch wenn der Sturm bleibt. Auch wenn wir sogar Schiffbruch erleiden. In der Gewissheit, du trägst uns durch. Nichts und niemand kann uns von deiner Liebe scheiden, aus deiner Hand reißen. Du bist da. Du hilfst uns. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Treue. Und lass uns lebendige und freudige Zeugen für dich sein. Lass uns hinausrufen in diese Welt, in diese Zeit, die frohe Botschaft, die Botschaft der Erlösung. Und bitte lass viele Menschen umkehren. Lass viele Menschen auf dich achten, sich auf dich ausrichten, ihr Leben dir übergeben. Danke, dass du, wie du das Leben dieses Hauptmanns, der vorher nicht auf Paulus hört und nachher nicht nur auf ihn hörte, sondern sich auch für sein Leben einsetzte, wie du dieses Leben verändern konntest, du auch heute eingreifen und wirken kannst. Wir bitten dich, tu dies auch heute Abend in vielen Herzen. Amen.
Ich will nur sein, was er will, dass ich bin, jede Stunde an jedem Tag. Für Jesus leben, ganz nach seinem Sinn und ihm folgen, was kommen mag. Tun möchte ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Ein Sieg und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Leben mit Jesus bringt Freude und Gewinn, jede Stunde an jedem Tag. Möchte ich ihm dienen, solange ich bin, was auch immer geschehen mag. Drum möchte ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Mein ganzes Leben ist in seiner Hand, jede Stunde an jedem Tag.
seid ihm, was auch kommen mag. Nun möchte ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag, jede Stunde.